Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
Hallo Lena.
Wir haben ja jetzt alles über Blockchain und Bitcoins gehört, aber es gibt ja auch noch andere Kryptowährungen und eine, über die wollen wir heute reden, die dem Bitcoin Konkurrenz macht. Und dafür haben wir Leon Berghoff hier. Hallo Leon.
Hallo Lena, freut mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Moin Leon.
Hi.
Leon, du bist 23, hast einen Bachelor in Business Administration und du studierst aktuell im Master Data Science an der Frankfurt School of Finance and Management. Mhm. Und daneben arbeitest du oder tradest du, sollte ich besser sagen, im Kryptobereich.
Genau.
Und du bist unter anderem hier, weil du ein Ethereum-Profi bist. Oder soll ich das lieber Englisch aussprechen, Leon?
Also ich höre es in 90% der Zeit als Ethereum, aber Ethereum ist genauso korrekt, wie du willst.
Alles klar. Daran kann ich mich gewöhnen. Ganz allgemein mal, Leon, was begeistert dich so an Kryptowährungen?
Ja, also die Begeisterung für Kryptowährungen ist eigentlich bei mir relativ früh entstanden. Ich glaube schon so vor, auf jeden Fall vor über 5 Jahren oder ich glaube sogar 7 Jahre ist es her. Und ich mag einfach den dezentralen Aspekt daran, ja, dieses alternative System, dass du keine zentrale Instanz hast, die kontrolliert, was passiert. Und ich bin auch ein großer Fan von Open-Source-Projekten, also von Free Information im Internet. Das sind, glaube ich, alles Ideen, hinter die ich mich stelle. Und Blockchain, Kryptowährungen sind ein bisschen die Verkörperung davon. Und genau, ich bin dann irgendwie mit 16, glaube ich, zum ersten Mal auf Bitcoin gestoßen und war damals schon relativ IT-affin. Und wie es für meine Generation sich so gehört, habe ich sehr viele YouTube-Videos geschaut zu der Zeit, unter anderem auch von IT-YouTubern. Einer namens Sempervideo hat dann ein Video rausgebracht, ob es sich denn noch lohnt, Bitcoin zu minen. Damals war das sogar noch feasible, also möglich, mit dem Computer Bitcoin zu meinen, da war die Industrie.
Was heißt das eigentlich, Mining? Das habe ich mir schon immer, also ich meine, ich habe schon mal nachgelesen, aber vielleicht für alle da draußen,
genau.
Das haben wir beim letzten Mal gar nicht besprochen.
Ja.
Was heißt denn eigentlich dieses Mining?
Genau, also im Prinzip benutzt du einfach deine Rechenkraft deines Computers oder sogar deines Servers in den Extremfällen, um dem Netzwerk, sei es jetzt Ethereum oder Bitcoin, eigentlich den meisten Blockchain-basierten Protokollen, um die Transaktion zu bestätigen, ja. Das heißt, man rechnet super viele zufällige Transaktionen aus, sozusagen. Ein Hash versucht man zu produzieren. Und sobald man es geschafft hat, den korrekten Hash zu produzieren, und das passiert wirklich sehr, sehr, sehr selten, dann ist man berechtigt, den nächsten Block in der Blockchain sozusagen dran zu hängen. Ja?
Also das ist gar nicht endlich. Ne? Also ich habe immer gedacht, zum Beispiel bei Bitcoins, wenn es ja nur eine bestimmte Anzahl gibt, oder ich weiß nicht, ob das bei Ethereum auch so ist, oder da kommen wir noch hin sicherlich, dann dachte ich irgendwann so, okay, irgendwann ist es quasi wie bei Gold, irgendwann ist es ja alle, man kann gar nicht mehr minen, also schürfen quasi. Aber das heißt, beim Mining kann ich also unendlich schürfen, weil ich immer wieder eine neue Transaktion bestätige quasi.
Das ist halb richtig. Also du hast recht, dass es einen maximalen Supply bei Bitcoin gibt. Arguably im Gegenteil zu Gold, wo man ja argumentieren könnte, im Universum sind Milliarden von Tonnen Gold versteckt. Bei Bitcoin sind es 21 Millionen und das wird auch immer so bleiben. Aber die sind eben noch nicht alle geschürft, gemeint, ja. Das heißt, momentan, wenn man einen Block für Bitcoin meint, kriegt man, glaube ich, 8 oder 4 Bitcoin für diesen Block, ja, was 200.000 Euro sind ungefähr momentan. Also das ist relativ üppig. Und es gibt diese sogenannten Halving-Events, also die Halbierungs-Events. Und nach jedem dieser Events, das passiert in einem regelmäßigen Abstand, wird diese Belohnung für den Miner, also den Schürfer, halbiert. Dann gibt es nur noch 2 Bitcoins. Und dann gibt es nur noch 1 Bitcoin. Dann gibt es nur noch 0,5 Bitcoin pro Block. Und das heißt, man konvergiert dann mit der Zeit zu diesem maximalen Supply von 21 Millionen. Und irgendwann gibt es dann gar keinen Bitcoin mehr für den Miner. Aber warum sollte es sich dann noch trotzdem lohnen, für den Miner die ganzen Rechenpower und den ganzen Strom zu verwenden? Das liegt daran, dass man immer noch die Transaktionskosten einbehält, die diejenigen, die die Transaktion in den Block haben wollen, an den Miner bezahlen. Ja? Es gibt dann den sogenannten Mempool, ja, also das sind die Leute, die eine Transaktion in der Blockchain machen wollen und jetzt nach einem Miner suchen, der die Transaktion in seinen Block einbaut, ja, weil sonst passiert sie ja nicht. Und dann ist es so eine Art Auktion. Du kannst sagen, okay, ich gebe dem Miner 10 Euro, dass er meine Transaktion in den Block tut. Oder ich gebe ihm 100 Euro und dann bist du dir ganz sicher, dass er deine Transaktion in den Block tut. Wahrscheinlich sogar nach ganz oben innerhalb des Blocks, was bei Ethereum auch relativ wichtig sein kann, in welcher Position du im Block bist. Und so können dann die Miner trotzdem noch Geld verdienen, obwohl der maximale Supply also endlich ist bei Bitcoin, ja, und bei 21 Millionen aufhört. Bei Ethereum übrigens nicht.
Klingt auf jeden Fall komplizierter als Goldschürfen, ja. In der Theorie.
Ja. Das stimmt.
Ist auf jeden Fall schön. Ich sehe euch ja per Video, was jetzt nicht alle Podcast-Hörerinnen und Hörer können. Was ich aber super finde, ist, Leon, wie du deine Wellenbewegung dabei machst, während du es erklärst. Ja. Und Ingo so ein freches Grinsen im Gesicht hat. Und ich weiß nicht, ob es heißt, keine Ahnung, was er sagt oder interessant. Ich schauen wir mal, Ingo, nach, was wir beide davon mitnehmen. Ja. Leon, bleiben wir noch bei dem, was du eben erzählt hast. Also mit 16 warst du interessiert. Hm. Wie fanden deine Eltern das so?
Ja, genau. Also als ich dann das erste Mal von Bitcoin gehört habe, bin ich direkt zu meinem Vater gerannt und habe gesagt, Papa, wir müssen da rein investieren. Das ist die Geldrevolution. Das wird alles umkrempeln. Blablabla, bla, bla. Aber da ich damals eben noch 16 war und in den Augen meines Vaters ein sehr naiver Bursche, bin ich da auf taube Ohren gefallen. Und er hat mir dann gesagt...
Und jetzt ärgert er sich, oder?
Jetzt ärgert er sich, ja. Und witzigerweise, dann nach ungefähr anderthalb Jahren im Dezember 2017, also zum All-Time-High zu dem Zeitpunkt des Preises von Bitcoin, kam er dann an und hat mich gefragt, ob er nicht doch noch ein bisschen über mich investieren kann in Bitcoin und andere Kryptowährungen. Und ungefähr drei Tage später kam der Crash und dann gab es in einem halben Monat 80% Drawdown. Das war auf jeden Fall Karma. Auf jeden Fall hat er mir damals gesagt, du kannst gerne dein eigenes Geld in Bitcoin investieren, was ich nicht hatte, also habe ich nicht gemacht. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen gemeint, geschürft auf meinem kleinen MacBook Air 2011. Das hat auch nicht viel gebracht und den Private Key, also den Zugang zu diesen Bitcoin, die ich geschürft habe, habe ich auch verloren. Das heißt, die ersten Investitionen kamen so Mitte 2017 bei mir erst. Genau, leider. Weil damals war der Preis von Bitcoin bei ca. 200 Euro und heute ist er deutlich höher. Ja.
Aber wenn ich das jetzt so höre, du bist also schon als dieser, wie hast du es genannt, naiver Bursche, bist du einfach durch Neugier rangekommen an diese Kryptowährung und hast aber dann wirklich an der Frankfurt School, wo eben auch unser letzter Experte Philipp Sandner auch lehrt, da bist du dann hingekommen und bist da immer mehr mit Kryptowährung in Verbindung gekommen oder wie ging es dann weiter?
Ja, also so Mitte 2017 gab es ja dann so einen kleinen Boom, den ersten, was Kryptowährungen angeht und meine Freunde, die wussten schon, dass ich mich damit schon länger auseinandergesetzt hatte und jeder wollte investieren. Also jeder kam zu mir und hat mich gefragt, in welche Kryptowährung soll ich investieren, weil zu dem Zeitpunkt gab es schon wahrscheinlich 1000 und wie funktioniert das Ganze? Und da habe ich eben entdeckt, dass es viele Studenten gibt, die sich dafür interessieren und es keine Plattformen gibt an der Frankfurt School, also meiner Universität, wo das richtig erklärt wird. Und dann habe ich eine Studenteninitiative gegründet. Erst beigetreten und dann Co-Founder geworden, als wir sie praktisch neu aufgebaut haben mit einem Freund von mir. Und da ging,
was hat der gemacht? Flugblätter verteilt hier, Kryptowährung?
Ungefähr so. Nee, wir haben immer so zweimal im Jahr so ein Event, wo alle Studenten dann durch die Halle marschieren und man hat dann so kleine Stände und versucht, andere Kommilitonen zu überzeugen, seiner Initiative beizutreten. Wir haben eine kleine Verlosung gemacht. Wir haben es so gemacht, dass wir eine Wette sozusagen aufgebaut haben. Wer den Bitcoin-Preis zu unserem Kickoff am nächsten errät, der kriegt 10 Euro in Bitcoin geschenkt. Und da wollte natürlich jeder dabei machen und jeder musste auch beim Kickoff dabei sein. Und da hatten wir dann eine große Chance, vor 100 Leuten unsere Kompetenz zu überzeugen. Und von da an lief es ganz gut. Wir haben mehrere Leute eingeladen, ein paar Workshops gemacht etc. Und das hat sehr Spaß gemacht. Und danach eben über Philipp Sandner bin ich in den professionelleren Bitcoin-Bereich gerutscht. Ja. Also arbeite jetzt auch noch nur noch mit Kryptowährungen. Das ist jetzt auch mein zweiter bzw. dritter Job, den ich im Kryptowährungsbereich habe. Und es macht sehr Spaß.
Cool, dann kommen wir noch mal näher auf Kryptowährungen zu sprechen. Wir haben uns ja schon in den letzten beiden Folgen mit der Blockchain-Technologie und im speziellen Bitcoins auseinandergesetzt. Und Lena hat es ja auch schon gesagt, du kennst dich mit Ethereum aus. Was genau ist Ethereum?
Genau, also Ethereum ist im Prinzip etwas sehr Ähnliches wie Bitcoin. Ja? Also die grundlegenden Konzepte, die ihr schon von Philipp Sandner gelernt habt, nämlich was eine Blockchain ist und wie funktioniert das Ganze eigentlich darunterliegend, auch mit dem Mining, das lässt sich alles eins zu eins auf Ethereum übertragen. Ja? Vielleicht so eine einfache Analogie, um den Unterschied zu erklären, ist, dass man vergleicht ja immer Bitcoin mit dem digitalen Gold. Ja? Mhm. Und bei Ethereum redet man gerne über das digitale Öl. Denn auf der Blockchain bei Ethereum hast du nicht nur die Möglichkeit, wie bei Bitcoin, Transaktionen von A nach B zu schicken, sondern man kann viel komplexere Zusammenhänge programmieren auf der Blockchain, die dann wirklich für immer auf der Blockchain sind und dadurch viel komplexere Sachen bauen. Es ist praktisch wie ein riesiger Computer, der weltweit agiert, nicht ausgeschaltet werden kann und bei dem jeder mitmachen kann. Ja, es gibt also eine eigene Programmiersprache richtig für Ethereum, Solidity heißt sie. Und darüber kann man dann sogenannte Smart Contracts coden. Ja? Und ein Smart Contract ist im Prinzip einfach nur eine automatische Abfolge an Transaktionen oder Ähnliches, die eben hart gecodet ist. Ja? Das heißt, sie ist nicht aufhaltbar, man kann sie nicht löschen. Sobald sie einmal dieser Smart Contract in der Blockchain drin ist, dann ist es für immer da. Und das ermöglicht eben, dass man die Anwendungsmöglichkeiten von Blockchain extrem erweitert. Ja? Also ein riesiges Thema bei Ethereum momentan ist Decentralized Finance. Ja? Das heißt, du kannst zum Beispiel zu einem Service Provider oder zu einem Smart Contract gehen und sagen, hier, ich habe 20 Ether und das kannst du dann als Collateral geben sozusagen, also aber nur vorübergehend und dir dafür eine andere Kryptowährung von ihm leihen. Ja? Das ist wie, als würdest du zu einer Bank gehen und dir da einen normalen Kredit holen. Da musst du dir dann auch irgendwie ein Collateral, also einen Gegenwert,
eine Sicherheit
hinterlegen. Genau, danke für die deutsche Übersetzung. Wie gesagt, ich rede nur auf Englisch auf der Arbeit und in der Uni, deswegen fällt mir das ein bisschen.
Aber gerade hast du das schöne Wort Ether gesagt, das klingt wieder genau. Nicht super englisch. Und das ist die Kryptowährung, oder? Das ist so wie Bitcoins, während Ethereum nicht die Kryptowährung
ist. Genau, Ethereum ist genau genommen nur das Protokoll und Ether oder Ether ist dann die Währung als solche. Bei Bitcoin heißt beides Bitcoin, aber wenn man genau sein will, das ist zumindest im Englischen so, wenn man über die Währung als solche schreibt, dann schreibt man Bitcoin mit dem B klein und wenn man über das Protokoll schreibt, dann schreibt man Bitcoin mit dem B groß.
Solche Facts liebe ich, Jana. Perfekt, das Party-Smalltalk nach Corona.
Ja. Ich kann dir bestätigen, auf Partys kommt das Thema nicht so gut an, vor allem, wenn ich 2 Stunden Monologe halte. Aber try yourself.
Ja. Okay, das heißt, du sagst, genau, du hältst dann vielleicht Monologe auf so Partys. Ist es auch so, dass Leute dich angreifen und sagen so, ich meine, hier allein mit Bitcoins, der Stromverbrauch ist enorm. Wie kannst du sowas gut finden?
Also es gibt natürlich Kritikpunkte bei Kryptowährungen. Ich persönlich meine ja jetzt keine Bitcoin. Ja? Das heißt, ich bin zumindest nicht direkt daran beteiligt, dass dieser Stromverbrauch existiert. Natürlich, wenn man das Bitcoin-System nutzt, unterstützt man das implizit. Und das ist auch ein komplett berechtigter Kritikpunkt, ja. Und aber dafür gibt es auch schon Lösungen und das Ethereum-Protokoll hat das auch schon erkannt. Und dieser Stromverbrauch rührt eben daher, dass die Miner so viel Rechenpower brauchen, um das Netzwerk eben zu validieren. Hm? Und es gibt da einen alternativen Ansatz, der nennt sich Proof of Stake anstatt Proof of Work. Und da brauchst du überhaupt keinen Stromverbrauch für. Und Ethereum ist momentan dabei, das wird vielleicht noch so ein, zwei Jahre dauern, bis Ethereum wirklich vollkommen Proof of Stake ist. Aber danach wird es überhaupt keinen Stromverbrauch mehr geben und ich kann problemlos vollkommen ethisch in Ethereum investieren. Genau.
Das heißt, wie funktioniert es dann genau? Also ich meine, durch Luft und Liebe wird ja nicht gemeint, ne?
Genau.
Wie funktioniert es dann? Proof of Stake? Kannst du das mal beschreiben?
Ich kann das versuchen herunterzubrechen. Im Prinzip Proof of Stake. Staking heißt eigentlich wieder eine Sicherung ablegen. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt 32 Ether habe, dann kann ich sagen, ich stake die. Und dann werden die praktisch aus meinem normalen Portfolio abgelegt und ich habe keinen Zugriff mehr darauf. Ja? Mhm. Und wenn ich jetzt 32 von 300 Millionen Ether, die gestaked sind, habe, dann kann man sich daraus eine Ratio ausrechnen, also einen Vergleich. Ich habe 32 von 300 Millionen, ich kann es jetzt nicht im Kopf, aber dann habe ich dementsprechend eine 0,01%ige Wahrscheinlichkeit, einen Block zu bekommen.
Und wenn ich kenne das vom Pokern vielleicht, ich kann es mal kurz übersetzen an alle, die da nicht so ganz, ich kenne Staken vom Pokern, wenn man zum Beispiel sagt, der Buy-in, also der Einkauf, wenn man so ein großes Turnier spielt, ist 1 Million und man kann sich dann staken lassen, indem man sagt, ich hole mir noch 5, 6 andere, die meinen Eintritt mitbezahlen ab und wenn zum Beispiel einer sagt, ich zahle 500.000, aber du spielst und du zahlst 500.000 und wenn ich dann gewinne, dann kriege ich eben den Gewinn, der wird durch 50% geteilt. Ne? Ja. Also in dem Beispiel jetzt. Also so verstehst du dann auch richtig wahrscheinlich, ne? So wie es dann in der Art, eben, dass du die Ratio dann danach ausrechnest, also das Verhältnis von wie viel habe ich reingepackt und dann was kommt raus, da bekomme ich dann halt das dementsprechende Verhältnis zurück.
Genau. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du den Block bekommst, hängt davon ab, wie viel du stakest. Ja,
und wie viel ich reingebe.
Die Idee dabei ist, wenn du jetzt eine falsche Transaktion in den Block tut. Das heißt, versucht die anderen Teilnehmer zu betrügen und das im Nachhinein herausgefunden wird, dann verlierst du das komplett gestakte Ether. Das heißt, du hast trotzdem noch ein monetäres Incentive, die Transaktion korrekt zu validieren, weil wenn du das nicht machst, dann verlierst du dein komplettes Ether. Und somit kannst du praktisch die Sicherung der ganzen Transaktion intern lösen, weil du hast immer noch ein monetäres Interesse, du kriegst nur keine Mining-Fees etc., sondern du hast halt das Risiko, dass du das gestakte Ether verlierst. Aber du kriegst auch eine Belohnung über das Ether, das du stakest, eben über die Transaktionskosten. Ja.
Wer legt denn diese Regeln fest?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist momentan, also es gibt zum Beispiel die Ethereum Foundation, das ist so eine Non-Profit, die das Netzwerk so ein bisschen unterstützt. Die machen jetzt nicht besonders viel Marketing oder so. Besonders viel Einfluss hat auch noch Vitalik Buterin. Der hat im Prinzip im Alleingang dieses ganze Netzwerk, im Alleingang stimmt vielleicht nicht, aber er war so der große Kopf dabei, dieses Netzwerk zu erfinden. Er hat auch die Programmiersprache dazu geschrieben und er war damals, glaube ich, 18 Jahre alt, also wirklich ein absolutes Genie. Und er hat sehr viel Einfluss in der Ethereum-Community.
Könnte der jetzt im Nachgang daran so noch etwas verändern? Weil ich meine, es kann ja auch, also wenn jetzt eine Person so eine hohe Abhängigkeit hat, initial, so wie ich es verstehe, würde ich mich jetzt fragen, wenn ich jetzt da anlegen will, jetzt mal als Laie, was ist denn jetzt, wenn er den Code einfach ein bisschen ändert und dann meine Kohle weg ist?
Genau. Das ist eine sehr interessante Frage und im Prinzip kann man sie so beantworten. Ja, es gibt also Vorschläge von irgendwelchen Developern, wie zum Beispiel von Vitalik Buterin, der sehr viel Einfluss hat, aber der kann jetzt nicht selber in den Source Code gehen und einfach was verändern. Wer am Ende am längeren Hebel sitzt, und das ist bei Bitcoin und bei Ethereum noch so, sind die Miner. Ja, das heißt, wenn du eine Code-Änderung einführen willst, dann gibst du diese Code-Änderung an die Miner, die ja im Prinzip die komplette Blockchain kontrollieren. Und die geben dir dann eine Antwort, okay, diese Codeänderung würde ich unterstützen oder diese Codeänderung würde ich nicht unterstützen. Und wenn es da einen großen Interessenskonflikt gibt, wie zum Beispiel den es bei Bitcoin gab, dann gibt es einen sogenannten Fork. Ja, das heißt, die Blockchain spaltet sich in zwei an parallel weiterlaufende Blockchains auf. Und die eine Seite der Blockchain hat dann eben diese neue Änderung drinne. Und die andere hat sie abgelehnt und arbeitet genauso wie vorher weiter. Bei Bitcoin, wenn man sich jetzt fragt, okay, es gibt Bitcoin, es gibt Bitcoin Cash, es gibt Bitcoin Gold, es gibt Bitcoin SV. Die einzigen Gründe, warum es all diese Arten von Bitcoin gibt, ist, weil jemand eine Änderung am Protokoll einführen wollte, es aber keinen Konsens gefunden wurde. Und die einzige Lösung ist also, die Blockchain zu spalten und sie in zwei zu teilen. Und was passiert für einen Anleger, wenn er Bitcoin hat und danach die Blockchain gespalten ist? Er hat den gleichen Betrag bei beiden Blockchains. Ja? Also so funktioniert das Ganze. Also du hast kein Risiko, irgendwie dein Geld zu verlieren. Genau. Aber das versucht man in der Regel zu vermeiden. Ja, das nennt sich dann ein Soft Fork. Ohne dass sich die Blockchain wirklich spaltet, versucht man eine Änderung einzuführen, bei der so viele Miner dabei sind, zum Beispiel 80% sagen, ja, okay, da bin ich dabei, dass es sich für die anderen Miner gar nicht lohnt, dann mehr Nein zu sagen. Es ist also eine Art demokratischer Prozess. Der einzige, der nur am längeren Hebel liegt, sind die Miner. Und das ist auch ein Problem, was bei Proof of Work so ist. Denn die können sich auch zentralisieren. Dann hat man zum Beispiel viele Miner in China, 30%, 40%, die das Bitcoin-Netzwerk bestätigen. Und falls die mal sich entscheiden sollten zu kolluden, also gemeinsame Sache zu machen, dann könnte das problematisch werden. Denn ein zentraler Standpunkt bei Blockchains ist ja die Dezentralität. Dass es keine einzelne Instanz gibt, die irgendwelche Vorschriften machen kann. Und das gilt es eben zu vermeiden.
Wie viele Miner gibt es denn so weltweit? Ich stelle mir das sehr kompliziert vor, was du gerade beschrieben hast und wie dann so ein interner Streit da abläuft.
Ja, das ist eine super gute Frage, die ich so nicht beantworten kann, wie viele Miner es gibt. Das ist auch von Netzwerk zu Netzwerk unterschiedlich. Ich glaube, es gibt es muss in den Zehntausenden bis Hunderttausenden sein. Die Frage ist halt, du hast super viele Hobby-Miner, wie ich 2016. Aber du hast halt auch die Serverfarmen in Island oder in China und die sind so groß wie 10 Fußballfelder und die meinen auch. Und die haben natürlich dann dementsprechend viel mehr Voting Power als jetzt ein Hobby-Miner, der im Keller seine Grafikkarte anschmeißt, um Bitcoin zu schürfen. Ja? Man kann sich dann natürlich auch poolen. Das heißt, wenn 100.000 kleine Miner zusammenkommen, dann können die sich zusammenschließen und haben dementsprechend mehr Voting Power und können gemeinsam auftreten. Aber um die Frage genau zu beantworten, wie viele Miner gibt es, I don't know. Ich kann eben nur sagen, dass die Distribution der Größe der Miner nicht perfekt ist. Ja? Also idealerweise möchtest du nur so kleine Miner haben wie ich, damit du keinen hast, der wirklich eine große Power auswirken kann und alles über den Konsens funktioniert. Ja? Aber das ist momentan nicht so. Aber durch Proof of Stake, das jetzt bei Ethereum eingeführt wird, wo du eben sagst, die Miner sind am Ende komplett weg, ist das Problem gelöst. Ja. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen verständlich erklären. Falls ihr irgendwas nicht versteht, bitte nachhaken.
Ich war schon nach den Bitcoin-Folgen jetzt, nach den beiden, schon so, boah, das klingt so cool und ich hätte irgendwie Lust, darin zu investieren. Wenn ich das jetzt so angesprochen habe, privat in meinem Umfeld, habe ich sehr, sehr, sehr viel Misstrauen und Kritik geerntet so und mir wurde, genau, ich meine, Stromverbrauch ganz oben ran, aber es gibt ja auch noch ein paar andere Kritikpunkte und ich finde es irgendwie spannender, von dir die Kritikpunkte zu hören, als von meinem Umfeld, denn die meisten haben ja eigentlich keine Ahnung. Das heißt, was ist jetzt du als Ethereum-Profi, was würdest du sagen, ist noch kritisch daran?
Ja, also die Kritikpunkte an der Blockchain-Technologie als solche, als Kryptowährung, also da gibt es große Überschnitte zwischen Bitcoin und Ethereum. Ja. Also erstmal als Anlageklasse, das ist ja das, was auch die meisten Leute interessiert, ist es extrem gefährlich, weil die Volatilität sehr, sehr hoch ist. Ja. Das heißt, nachdem mein Vater investiert hatte, im Ende 2017, gab es einen Drawdown von 80% innerhalb von 3 Monaten oder sowas. Ja, das heißt,
das tut weh.
Du denkst jetzt, okay, Bitcoin steigt und steigt, ich muss auf jeden Fall mit auf den Wagen springen und dann wirst du erstmal hart dafür bestraft. Und die meisten Leute verkaufen dann natürlich zum Tiefpunkt, weil sie so Angst haben, dass sie noch die restlichen 20% ihres Investierten verlieren. Und das ist eben nicht für den normalen Anleger geeignet eigentlich. Ja? Also höchstens als ganz kleines Teil des Portfolios aus Diversifikationszwecken, weil die Korrelation, also wenn man jetzt zum Beispiel sich Aktien anguckt, wenn die hochgehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit nur so 20%, dass der Bitcoin auch steigt. Das heißt, die beiden Märkte bewegen sich unabhängig voneinander und das bedeutet, dass wenn man sie zusammensetzt in der richtigen Allokation, dass dann man vielleicht seine Returns erhöhen kann und gleichzeitig sogar die Volatilität erniedrigen kann, obwohl Bitcoin als solches ein sehr volatiles Instrument ist. Ja. Und natürlich gibt es dann super viele Argumente, die einfach nicht stimmen, wie zum Beispiel, dass Bitcoin hauptsächlich für Geldwäsche oder kriminelle Transaktionen verwendet wird. Also natürlich wird das für Geldwäsche und kriminelle Transaktionen verwendet. Also im Darknet zum Beispiel, wenn man sich da auch irgendwie halt Drogen kauft, dann muss man das mit Kryptowährung bezahlen. Das ist der einzige Weg, ja. Und da gehen auf jeden Fall im Jahr mehrere Milliarden Bitcoin über den Tisch, um halt illegale Drogen zu kaufen. Das ist wahr. Aber genauso kann man irgendwie im Techno-Club sich mit Cash dann irgendwelche Drogen kaufen, was ich natürlich keinem empfehle. Aber weitere Probleme, die ich sehen würde, wäre, dass es ein Risiko gibt, dass du deine Bitcoin verlierst, weil du sie falsch aufbewahrst. Ja, das hat mich vor ein paar Tagen noch ein Freund angesprochen. Ich habe meinen Private Key verloren. Wie komme ich zurück an meine Kryptowährungen? Ja?
Das ist ein Freund von dir passiert?
Das ist ein Freund von mir passiert. Ich habe ihn jetzt noch gar nicht gefragt, wie viel dahinter war und wie er es geschafft
hat. Den sollen wir mal einladen, ja. Wie es ihm jetzt geht.
Ich hoffe jedenfalls, es war nicht allzu viel. Aber der Punkt ist, wenn du so eine Adresse auf dem Netzwerk hast, dann hast du einen String, einen hexanumerischen String, der irgendwie 36 Zeichen lang ist. Und mit dem hast du Zugriff auf deinen Account und nur mit dem. Das heißt, wenn du diesen String verlierst, diese Zahl, dann kannst du nie wieder an deine Kryptowährung kommen. Und das hat man ja schon mehrmals gehört, dass jemand irgendwie auf dem Schrottplatz für 3 Jahre nach seiner alten Festplatte gesucht hat, weil da 32 Millionen in Bitcoin drauf sind und in manchen
Fällen. Das ist bitter.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr bitter. Aber da gibt es auch mittlerweile relativ sichere Lösungen. Aber man muss sich halt wirklich auseinandersetzen mit dem Topic. Ja, also es ist nicht so benutzerfreundlich, wie sich ein Account bei Trade Republic machen und du sendest mit der IBAN dein Geld drauf und kannst sofort lostraden. Es gibt noch ein paar kleine Kleinigkeiten eben, die man beachten muss, damit man nicht abgezogen wird oder etwas falsch macht und seine Kryptowährung verliert. Ja?
Okay. Leon, wir kommen jetzt zum Abschluss. Ich würde super gerne noch hören von dir, ob du so eine persönliche Vision hast. Also wenn du so, du hast gesagt, du bist jung und jetzt machst du das, ne, wie du es halt gerade alles so machst. Was würdest du sagen, wo siehst du Ethereum, wo siehst du vielleicht auch dich und vielleicht auch sogar mich und die Community? Meinst du, wir sollten irgendwann alle daran investieren? Was wünschst du dir?
Also ich wünsche mir natürlich, dass das Ecosystem um Ethereum und wahrscheinlich auch andere Kryptowährungen, es wird in Zukunft mehrere geben, wächst. Denn wie gesagt, die Grundkonzepte, die darunter liegen, nämlich die Dezentralität, die Unabhängigkeit von zentralen Kontrollinstanzen, das kann eigentlich jeder unterschreiben, okay? Also ich will nicht abhängig sein von irgendeinem Intermediär, um eine Transaktion oder irgendwas zu tun, wofür ich diesen Intermediär gar nicht brauche. Und das ist das Grundkonzept hinter Kryptowährungen und das, finde ich, sollte in die Köpfe von der normalen Bevölkerung gelangen, dass man vielleicht aus dieser Grundvorstellung, die ja einfach schon immer so existiert hat, dass man eine Bank braucht, um eine Transaktion durchzuführen, wegkommt und sagt, okay, ich kann mehr mir selber zutrauen und viel mehr individuell machen und weniger über Intermediäre gehen. Und ich wünsche mir, dass das Ökosystem wächst, dass es jetzt unabhängig davon, wie der Preis steigt, weil der ist, wie gesagt, sehr abhängig von Spekulationen und von großen institutionellen Investoren, die gerne mal groß verkaufen und wieder einkaufen und der Preis schwankt. Aber nichtsdestotrotz, die darunterliegende Technologie ist definitiv revolutionär. Und ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Leute, die sich damit beschäftigen, auch auf der technologischen Seite, weil es am Ende gar nicht so kompliziert ist, wie es scheint, und vielleicht einen Teil ihres Portfolios in Kryptowährungen investieren. Und es wird wahrscheinlich auch unvermeidbar sein, mit Blockchain oder mit Kryptowährungen in Kontakt zu kommen in Zukunft. Es sei denn, Nationalstaaten verbieten sie, was natürlich auch ein Risiko ist, denn man will ja keine Souveränität abgeben an solche dezentralen Objekte. Aber genau, was ich mir wünsche für die Zukunft ist, die Leute beschäftigen sich mehr damit, das Ökosystem wächst, die Applikationen auf Ethereum bilden sich weiter und man kann immer mehr Teile der Wirtschaft, die heute über Intermediäre und Monopole sozusagen abgehandelt werden, über so eine dezentrale Blockchain machen, wo man selber am längsten Hebel ist. Ja? Also es ist im Prinzip ein Argument für Individualismus.
Super. Vielen Dank, Leon, auch für deine Zeit heute.
Sehr gerne.
Und ja, ihr alle da draußen, ich bin gespannt, ob jetzt alle Leon noch mit individuellen Fragen löchert. Vergesst auf jeden Fall nicht, uns auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts zu abonnieren. Und How I Met My Money wird gesponsert seit neuestem von der Online-Finanzakademie. Do-it-yourself-Online-Kurse zu Themen wie ETFs, Altersvorsorge und Immobilie. Und ihr bekommt einen exklusiven Rabatt. Schaut also einfach in die Shownotes. Macht es gut, Ingo, Leon und ihr alle. Und wir hören uns am nächsten Money Monday.
Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Danke, Leon.
Gerne.